Die Umgebung, die die Modelle laufen lässt, ist LM Studio. In dieser Web-Oberfläche kann jedes Familienmitglied seinen eigenen Account haben. Dann brauchst du natürlich affenartig viel RAM. Genau, und so musst du halt quasi, suchst du dir das Modell raus, was halt irgendwie zu deinem RAM passt.
In dem System, was ich da baue, schaue ich immer rein, okay, was werden denn jetzt gerade eigentlich für Daten gesendet und sind das die richtigen? Sind da alle Daten drin, die drin sein sollen? Fehlt da was?
Meine persönliche Meinung ist, es scheppert erst im nächsten Jahr. Ja, Shep meint, es scheppert schon dieses Jahr, okay. Aber wer ist der Erste, der umfällt?
Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 711. Wir sind zu dritt. Mit dabei sind der Peter.
Moin, moin.
Der Shep.
Hello.
Und ich selbst bin's, der Hans. Hallo. Wir haben uns zusammengefunden und haben uns gedacht, wir sprechen mal über ein Thema, was dich, Shep, in letzter Zeit beschäftigt hat. Du hast dich nämlich damit befasst, bei dir zu Hause LLMs selbstständig zu betreiben. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Tja, das erzähle ich dann gleich. Genau, wir sind dann nämlich einfach so in die Diskussion reingeraten und nehmen dieses Intro sozusagen nachträglich auf. Deswegen steigen wir da gleich mittendrin ein, denn eigentlich hatten wir uns zusammengefunden, um drüber nachzudenken, worüber wir sprechen könnten, und dann haben wir auf einmal über Dinge gesprochen.
Also, hört's euch an. Es ist definitiv spannend und vergesst nicht, bis zum Ende zu hören, weil da entsteht noch eine ganz interessante philosophische Diskussion.
Am Wochenende war ich bei einem Barcamp und da habe ich eine spontane Session gemacht. Ich habe jetzt meinen Heim-LLM laufen.
Cool.
Ich habe nämlich so einen gebrauchten Mac Studio mit M1 Max geholt und 32 GB RAM. Der läuft jetzt bei mir schön hier in der Rumpelkammer mit Gemma 4 von Google.
Nicht schlecht.
Und hier Flux 2 als Bildgenerator und so eine quasi Web-UI, die man nutzen kann.
Und das ist dann günstiger, als wenn du das über Google Gemini
nutzt? Also günstiger ist es nicht. Ja. Nee, günstiger ist es nicht. Es ist ja auch nicht besser. Also es ist so, weiß ich nicht, ChatGPT 3.5, 4.0 mäßig. Aber es ist halt einfach Ich wollte das einfach bauen, ja. Quasi aus, einfach damit man eben bestimmte Daten nicht rausleiten muss. Und weil ich ja immer noch die These vertrete, dass irgendwann dieses Jahr, also es ist ja so ein Schneeballsystem letztendlich, ne? Also Nvidia investiert in OpenAI, die dann dafür Nvidia-Hardware kaufen und so weiter. Ja. Und es wird ja immer mehr Geld reingepumpt, aber momentan wird es nicht erwirtschaftet, ne? Mhm. Also es ist ja alles ein Wett auf die Zukunft. Und im Grunde machen die ja miese mit jeder Abfrage, die du da drauf machst, ne, aktuell.
Und das finde ich gerade ein super spannendes Thema.
Mhm. Genau, und also ich meine, OpenAI hat ja Sora abgeschaltet, auch um ihre Ressourcen besser zu nutzen. Anthropic hat hier Clawbot abgeklemmt, weil die den quasi, weil deren Mischkalkulation dadurch auch im Arsch gegangen ist, weil natürlich der Clawbot die ganze Zeit nur Anfragen da reinballert. Und also ich bin der Ansicht, dass irgendwann dieses Jahr werden halt die Leute, die Geld geben, das Geld fragen, nach dem Geld fragen. Und dann werden ein paar umfallen und dann kaufen die Großen, die Kleinen, die umfallen. Und irgendwann steigen die Preise und dann ist es halt eben, dann ist Kostas-Abo eben, also kann es nicht mehr $20 im Monat kosten. Ne? Also nicht, zumindest nicht bei dem Leistungsumfang.
Also ich merke das bei mir jetzt auch schon, dass es anzieht. Ja, ich hatte das Gefühl jetzt gerade vor 2 Monaten oder so zum ersten Mal, dass ich dachte, irgendwie fühlen sich die Limits jetzt bei Cursor AI irgendwie niedriger an. Und ich muss mal nachschießen. Mhm. Ach komm, machst du mal On-Demand Usage? Und das
kann aber auch gefährlich werden, ne?
Ja, gut, halt, du setzt halt eine Grenze, ne? Ich habe da halt gesagt, ja, $20 und dann kannst du verbrennen. Aber ich habe so schnell verbrannt. Also das war krass. Und dann habe ich Manus AI genutzt. Das ist ja so ein sehr agentic daherkommendes Tool von Meta, mit dem du sehr, sehr gut viele Agenten anbinden kannst und der kann die super orchestrieren. Und auch da bin ich durch diese $20-Subscription in unter 24 Stunden und dann habe ich nochmal 20 nachgekauft und dann waren es innerhalb von 4 Stunden. Und ich habe das Gefühl, dass die Preise jetzt schon deutlich anziehen. Ja, auch wenn ich mir andere Sachen angucke, Flora AI, so ein Video-Generierungstool, habe ich ja auch gekauft. Es geht auch ratzfatz, wie du deine Credits auf einmal aufbrauchst, weil halt jeder jetzt nach Credits abrechnet.
Ja.
Was ich aber krass finde, auf der anderen Seite, ich hier mit meinem AI-Coaching-Tool, da ist halt auch OpenAI im Hintergrund die API angebunden. Und da brauche ich sehr lange, bis ich dann mal durch die ganzen, also die Tokens, die ich da in den System Prompts mitschicke, die sind auch, ist recht viel. Aber bis ich da einmal durch bin, mit den $10, die ich da mal aufgeladen habe, das dauert einen Moment. Das finde ich so spannend, ja, wie unterschiedlich die Tools dann auch ihr Pricing gestalten oder ja, wahrscheinlich auch so, wie sie einfach mit ihrem Kontext umgehen, ne? Also.
Ja, der Verbrauch ist ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstehe, bei diesen Agenten dergestalt, dass die ja sehr viel, sagen wir mal, rotieren um ein einmal gestelltes Problem und auf sowas wirklich sehr lange herumbasteln. Also dieses One-Shotten passiert ja sozusagen nur aus Benutzerperspektive. De facto wird da ja sehr viel intern iteriert und das verbraucht halt, ne?
Also du meinst das Reasoning an sich, also das heißt Modelle, die verwendet werden, die halt einfach ja Reasoning-Modelle sind und wo dann lange auf dem Problem rumgedacht wird, in Anführungsstrichen, und das verbraucht halt die Anzahl der Tokens. Und das braucht man aber ja gerade beim Coding beispielsweise. Aber halt vielleicht bei einer easy Anfrage mit, hey, wie wird denn das Wetter eigentlich morgen und kann ich da mit kurzem T-Shirt raus oder nicht? So ungefähr.
Das ist ja wirklich einmal sozusagen in das Gegenbild der Datenbank reingegriffen und aufbereitet, versus halt eben wirklich, mach den Plan, hack darauf rum, prüf das, es kompiliert nicht, probier's nochmal. Ne? Und wenn du dann halt irgendwie so deine Codebase da im Kontext hast, dann wird das halt ziemlich viel, ziemlich schnell. So erkläre ich mir das.
Wenn du jetzt aber dir gesagt hast, okay, ich betreibe das Modell mal, hier Gamma 4 hast du gesagt, selbstständig auf meinem Computer, den ich mir da irgendwie in die Ecke stelle. Wie ist denn das mit aktuelleren Modellen und größeren Daten? Wie nennen die sich nochmal? Tokens oder das?
Meinst du Parameter?
Danke.
Oder meinst du Kontextfenster?
Ja.
Die Umgebung, die die Modelle laufen lässt, ist LM Studio. Da steckt ja Llama CPP eigentlich dahinter. Das ist im Grunde so ein GUI dafür und du kannst ja jederzeit neue Modelle von Hugging Face oder so draufziehen.
Und da gibt's eigentlich alles verfügbar, was aktuell ist, oder wie?
Genau, also diese Open Weights Modelle. Also es gibt ja auch dieses von OpenAI, dieses ChatGPT OSS 120 Billion oder so gibt's da auch. Aber du kriegst halt nicht das Codex oder die Anthropic-Modelle oder auch nicht Gemini. Also Gemma ist ja auch von Google. Ich denke, dass die sich auch viel teilen. Aber diese Frontier-Modelle, wie die nennen, die laufen natürlich, also die geben die natürlich nicht her. Und die Hardware, die du dafür brauchst, ist halt, glaube ich, auch eine ganz andere. Also weil die halt einfach so viel Parameter haben. Also du kannst immer sagen, du brauchst 60%, also wenn die zum Beispiel 1 Milliarde Parameter haben, bräuchtest du 600 Megabyte Speicher, um das Modell im Speicher zu halten. Genau, und bei einem 120 Milliarden Parameter Modell, oder es gibt auch noch größere mit 200 oder so, dann brauchst du natürlich affenartig viel RAM. Genau, und so musst du halt quasi, suchst du dir das Modell raus, was halt irgendwie zu deinem RAM passt.
Okay.
Du musst aber dann noch RAM für dein Kontextfenster, für die quasi wie viele Tokens, Kontextfenster willst du in der Lage sein, sozusagen in der Luft zu halten. Das ist ja dann limitiert durch die Modelle einerseits. Also es gibt dann, weiß nicht, die Gemma-Modelle, die können dann, sagen wir mal, nur 256.000 Tokens im Kontextfenster halten. Aber genau, das kannst du dann auch justieren, wie viel Kontextfenster du zulassen willst. Und das verbraucht aber dann auch nochmal, also 1000 Tokens verbrauchen nochmal so um die 500 MB RAM.
Ach krass, okay. Wow. Und 1000 Tokens genau. Ist ja nicht viel. Also,
genau, und dann bist wow. Du bei 16K, bist halt schon bei 8 GB RAM und so weiter und so fort. Ja.
Okay, aber genau, das ist ja krass. Das vergisst
man dann immer noch.
Also ich schicke ja allein bei meinem System Command ungefähr so viel mit. Ja.
Genau, aber du könntest ja zum Beispiel, dann könntest du sagen, ich hole mir einen 64 GB Mac Mini oder Mac Studio oder so. Ich habe meinen ja Gebrauch gekauft für ein Tausi. Genau. Und dann brauchst du halt nur entsprechend viel RAM, wenn du das haben möchtest.
Gut, und dann genau. Musst du halt das Betriebssystem noch mit einberechnen und so weiter. Und wenn du dann parallele Requests hast, funktioniert das ja gar nicht mehr.
Also genau, wenn du parallele Requests hast, dann brauchst du natürlich noch mehr Context-Window-RAM. Ja. Aber wenn du halt mehrere Agenten hast, die parallel laufen zum Beispiel.
Ja.
Genau, aber es liegt, das kannst du im Grunde einstellen. Es gibt Open-Weights-Modelle, die auch quasi fürs Programmieren gedacht sind. So zum Beispiel hier Gwen, die kommen ja von Alibaba. Da gibt es so Instruct-Modelle, die das können. Dann gibt es welche, die multimodal sind. Also Gemma ist zum Beispiel so, du kannst dir ein Bild reinwerfen und eine Datei und der kann die dann lesen.
Mhm.
Andere können das halt nicht. Genau, dafür können die halt keine Bildgenerierung, das können die nicht. Das habe ich halt dann über ein weiteres, also da gibt es quasi so, für Bildgenerierung gibt es, nennt sich das denn, so ähnlich wie GoodUI, nur dass es nicht GoodUI heißt. Genau, aber und da kannst du halt so Bildgenerierungsmodelle drin laufen lassen und dann kannst du quasi dem einen sagen, so immer wenn es um Bilder geht, dann hier fragt das andere und dann macht der das.
Und jetzt verwendest du das für deine tägliche Arbeit oder einfach wirklich, du wolltest mal testen, wie läuft das eigentlich und in der Theorie weißt du jetzt, wie es geht?
Also genau, ich wollte es testen und habe aber auch so relativ lange gebraucht, bis ich alles hatte. Zum Beispiel auch Websuche willst du ja auch haben. Ne? Mhm. Du willst ja irgendwie nicht, dass der Wissensstand da endet, wo das Training aufhörte, das bei den Gemma-Modellen Ende 25 ist. Du willst ja auch irgendwie so, was sind so die, oder wie du halt gerade meintest, ne? Wie ist das Wetter heute?
Mhm.
Dafür musst du halt eine Suche anbinden und das hat so eine Weile gedauert, bis ich irgendwie alles zusammengestöpselt bekommen habe. Genau. Und dann kannst du noch bei Modellen noch gucken. Also die kommen alle in 16-Bit, aber dann gibt es dieses Konzept dieser Quantisierung, wo du quasi, weil die meisten Parameter liegen auf so einer Kurve konzentriert um quasi in der Mitte. Und dann sagen die, wir brauchen gar nicht 16-Bit-Auflösung, um diese ganzen Parameter abbilden zu können. Lass uns die Auflösung quasi in die Mitte, die nur quasi die hohe Auflösung haben. Und am Rand wird es dann halt ungenau. Und das ist aber nicht so schlimm, weil sehr wenige Parameter da nur noch drin liegen und du hast ein viel, viel kleineres Modell, eben dann teilweise nur ein Viertel so groß, wenn du auf 4-Bit quantisierst.
Ach, auf 4 sogar, okay, krass.
Genau, also bis auf 4 kannst du runtergehen, danach zerbröselst.
Ja.
Genau, und du dann verbrauchst halt weniger Speicher.
Und das ist dann wahrscheinlich so das Konzept, also es gibt ja auch bei ich sag mal GPT beispielsweise die Mini-Modelle oder Nano-Modelle, so ist das dann da auch so gemacht?
Also teilweise ja und teilweise sind das so destillierte Modelle. Also die nehmen quasi, die trainieren erstmal das große Modell und dann können die daraus quasi die kleinen Modelle destillieren. Genauer kann ich es dir nicht erklären, wie das funktioniert, aber das ist halt dieser Distill-Vorgang, den die dann da machen.
Das ist doch auch das, wo die Großen sagen, das ist das, was der Chines mit unseren Daten gemacht hat, um seine Modelle hochzuzüchten, oder? Dieses Destillieren.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Ich wollte mal eben auf den Punkt zurück, den ich vorhin hin meinte. Also du weißt jetzt, wie es geht und wie man das optimieren kann und so und hast halt jetzt praktisch dir deine eigene modernes Interface irgendwie gebaut. Ja, Modelle sind jetzt vielleicht nicht die top aktuellen. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Anfrage hast, bitte?
Das sind schon nicht schlecht. Also das Einzige, wo ich halt dann doch immer wieder bei ChatGPT lande, das ist so mein Go-To-Ding gerade, ist halt, weil der den ganzen Kontext meiner vorherigen Unterhaltungen hat. Also das ist halt dann manchmal hilfreich, Ne? Also, dass ich da nicht dem wieder alles von vorne sagen muss. Aber so, ich habe jetzt in dieser Oberfläche, dieser Web-Oberfläche, kann jedes Familienmitglied seinen eigenen Account haben. Und Martina zum Beispiel darf nicht auf ChatGPT zugreifen von ihrem Arbeitsrechner aus, aber wenn die bei uns zu Hause arbeitet, kann die jetzt das Ding benutzen. Genau.
Okay. Also, ach krass.
Die Idee ist halt so irgendwie mal so langsam rüber zu machen, so ein bisschen.
Okay, aber das heißt, für deine tägliche Arbeit verwendest du es dann schon. Also wenn du jetzt eigentlich eine Diskussion hättest, die jetzt nicht auf irgendeinem, sagen wir mal, Kontext beruht, den du jetzt schon seit ein paar Jahren bei ChatGPT mit eingebaut hast, dann würdest du darauf zurückgreifen.
Ah, okay. Genau.
Spannend. Ja, also, und wie ist dann so die Abfragegeschwindigkeit? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Also, ich denke mir, vielleicht noch ganz kurz zum Kontext. Also ich denke mir manchmal so, ich hau jetzt meine Frage hier rein und ich mache mal was anderes und dann komme ich gleich wieder. Ja, also bei diesen Reasoning-Modellen ganz normal, aber auch bei halt manchmal bei trivialen Anfragen und bis er das dann geschrieben hat, ich will das gar nicht alles lesen, ich will eh nur überfliegen. Wie verhält sich das jetzt da bei so einem selbstbetriebenen Modell?
Also das ist relativ schnell, was halt daran liegt, dass das eben zum einen quantisiert ist. Also dann ist sowohl, also es gibt immer die zwei Stages. Das eine ist quasi Prompt Processing, also das, was du reinwirfst, dass er das eben verarbeitet. Das ist CPU, GPU intensiv und lässt sich parallelisieren. Und dann gibt's halt danach das Decoding, also quasi, dass er die Antwort erzeugt, die Token Generation. Und das ist limitiert durch deine Speicherbandbreite, die du hast. Da ist CPU, GPU völlig Latte. Da ist halt einfach die Frage, wie schnell kann er die Daten aus deinem Memory ziehen, wo halt das Modell drin liegt. Und da liegt jetzt das Ding so bei 50 Tokens pro Sekunde. Also ist eigentlich relativ schnell.
Ja. Ist eine Schreibgeschwindigkeit, in der man jetzt viel schneller lesen kannst du wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, genau. Also schnell geht natürlich immer, aber es ist schon ziemlich schnell. Also so wie ich das eigentlich auch so von den kommerziellen Modellen ungefähr kenne. Also der Mac hat auch unfassbar Speicherbandbreite, wo der ein bisschen länger braucht, ist für das Prompt Processing. Also wenn du da eine Nvidia-Karte hast, die ballert halt dann richtig übelst drauf, ne?
Ja, vielleicht könnten wir dazu noch mal was sagen zu diesem Setup.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Webcafé, der Podcast zu Webentwicklung, Webdesign und Unternehmenskultur. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr auf Podcast zu Webentwicklung steht und ich habe da ja so einen Anfangsverdacht, dann möchte ich euch an dieser Stelle ins Webcafé einladen. In diesem Podcast nehmen euch die Hosts Felix und Kai jede Woche mit auf eine Reise quer durch den Arbeitsalltag einer Agentur. Das berührt alles zwischen PHP und TypeScript bis hin zu Herausforderungen der Unternehmens- und Personalführung. Webcafé ist nicht ganz wie Working Draft. Es geht nicht permanent um technisches Tieftauchen und Felix und Kai tun auch alles, um auch juniorige Programmiererinnen und Programmierer sowie nicht technisches Führungspersonal abzuholen. Klingt gut? Dann hört rein! Das Webcafé findet ihr auf webcafé-podcast.de und überall sonst, wo frische Podcasts angeboten werden. Das war nochmal webcafé-podcast.de oder die Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir danken Webcafé für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Wir sind ja hier gerade in so eine Art Sendung reingestolpert. Wir haben aber so den Anfang ein bisschen verpasst. Du hast schon gesagt, softwareseitig, LM Studio ist das, oder Studio ist das, womit du es betreiben kannst. Auf Hugging Face gibt's halt offene Modelle, die man verwenden kann. Aber so hardware-seitig wäre für mich nochmal total spannend jetzt. Also die Frage, die ich jetzt gerade mit dem, was du sagtest, im Hinterkopf hatte, war halt, ja, kann ich denn jetzt einfach mir irgendeine krasse Nvidia-Grafikkarte irgendwo holen und dann macht die das? Oder eine spezielle Karte, die halt, also eine der AI-Prozessoren und die dann anschließen an den vorhandenen Mac? Oder wie macht man das?
Das geht leider nicht. Ja, also das geht ganz neuerdings, aber weder Apple noch Nvidia hatten halt Interesse dran, Treiber für Nvidia-Karten zu schreiben nach deren Switch auf Apple Silicon. Das heißt also, ich habe auch so eine externe kleine Zigarettenschachtel große RTX 3060, die ich an meine Windows-Maschinen anschließen kann. Sei es zum Gaming, aber meistens eben für so KI-Sachen. Also ich habe so die Produkte von Topaz Labs, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so Bildbearbeitung und Videobearbeitung. Da kann man halt so Bilder hochskalieren, Details halt hochskalieren, die es gar nicht gibt. Und auch Videos quasi von SD auf HD hochrechnen und so Zeugs. Und das braucht halt Rechenleistung. Dafür habe ich die. Geht aber nicht am Mac. Es ist gerade jemand rausgekommen, so ein Open-Source-Projekt, die haben eigene Treiber geschrieben und sogar Apple hat sogar abgesegnet. Also du kannst das jetzt machen, aber die sind so lahm, dass man davon eigentlich gar nichts hat. Genau, also das eine Nvidia-Karte, ich würde auch eigentlich immer eine Nvidia-Karte, glaube ich, nehmen. Dafür brauchst du eine Linux oder eine Windows-Maschine dann leider.
Mhm. Okay.
Genau. Und die sind super teuer, leider Gottes. Also vor allem die genug RAM haben. Also ich hatte ja gerade erzählt, also der Mac Studio, den ich da habe, der hat 32 GB RAM. Das ist okay. Aber auch da haben wir gesagt, so wenn die Modelle so ein bisschen cooler sein sollen und der Kontext nicht zu klein, dann ist das jetzt auch nicht überbordend viel. Und die einzige Grafikkarte, die du halt mit der Größe bekommst, ist die größte Nvidia und die kostet halt 3.500 Euro.
Mhm. Okay. Das heißt, da ist man dann schon eher in einem Bereich unterwegs, wo man sich halt wirklich Gedanken machen muss, ob man das zu Hause betreiben möchte. Oder, das wäre vielleicht so, also nur nochmal, also ich würde gleich gern mal in diesem Bereich, was machst du eigentlich, wenn du das virtualisiert irgendwo betreibst, aber mal vielleicht vorher noch kurz gesprochen. Also nochmal zu der Hardware, die du jetzt besorgt hast, ist eigentlich nur diesen Mac Studio und that's it, oder wie?
Genau. Ich habe nur den Mac Studio. Den habe ich mir bei Backmarket geholt für 1100 oder so. Genau, und der hat halt den M1 Max drin. Ist nicht mehr der neueste, aber der Max hat halt, also der hat nicht mehr CPU-Kerne, aber hat mehr GPU-Kerne und die brauchst du halt dann für dieses Prompt-Processing. Trotzdem, im Vergleich zu einer Nvidia-Karte, ist der trotzdem keine Rakete, aber ist okay. Also,
naja, anscheinend, also wenn ihr das, ja, also du das verwendest und deine Frau und die Familie irgendwie verwendet, scheint es ja nicht ganz so schlecht zu sein, ne? Wahrscheinlich halt nicht, wenn du irgendwie sagst, so, hey, ich möchte da jetzt mein Coding-Modell drauf betreiben und irgendwie 5 Agenten gleichzeitig spawnen, damit die dann halt ihre Arbeit machen und ich gehe mir schnell einen Kaffee holen und danach gucke ich mal, was das Ergebnis ist und lass sie dann nochmal arbeiten. Dafür reicht es vielleicht noch nicht ganz.
Ich habe auch wen, der das macht. Also der, der aber auch eben viel mit Python programmiert. Der hat schon ein Mac Studio, aber ein aktuelles mit übelst viel RAM. Ich weiß nicht, ob der dieses 512 GB RAM-Teil hat. Mhm. Und der benutzt das halt als lokales Tool, weil der halt auch für Kunden arbeitet, wo das einfach nicht okay, also darf nicht die Daten ausleiten irgendwo hin. Genau, der macht das und auch recht erfolgreich. Genau. Mhm. Und was er auch manchmal macht, das ist vielleicht auch noch so ganz interessant, hat er erzählt, dass er die Modelle, dass er manchmal quasi die KI nutzt, um die Daten zu anonymisieren, die er dann rausleitet.
Mhm. Das ist gut.
Also seine lokale KI, ja, genau, das ist eigentlich auch eine coole Idee.
Ja, vor allem, das ist wahrscheinlich ein Job, der sozusagen relativ trivial ist im Vergleich zu, du willst das halt in ein Reasoning-Modell reingeben und das soll dann mal am besten mit noch mehr Arbeitsspeicher genau diese Roundtrips, von denen du vorhin sprachst, Peter, machen. Ne? Aber wenn du dann halt diese Anonymisierung bei dir lokal von den Daten machst, passt du ja eigentlich nur Text an im Endeffekt. Ne?
Genau, ich weiß nicht, wie, also ich hätte immer so ein bisschen natürlich die Befürchtung, dass das irgendwie nicht so sauber klappt. I don't know, ich weiß es nicht.
Ja. Die Frage ist halt, wie man, also das ist eh so eine Frage, wie testet man das, ne? Oder wie kann man sicherstellen, was da eigentlich gesendet wird? Klar, du kannst dir immer die Logs angucken. War ich jetzt zum Beispiel auch bei mir in dem System, was ich da baue, schaue ich immer rein, okay, was werden denn jetzt gerade eigentlich für Daten gesendet und sind das die richtigen? Sind da alle Daten drin, die drin sein sollen? Fehlt da was oder sind es die falschen Daten? So, dass zu viel gesendet wird, ist jetzt bei mir eher nicht so ein Problem, aber genau, ist halt sehr eine manuelle Arbeit, ne? Und dann kannst du ja eigentlich wieder hingehen, okay, muss ich halt eine AI für bauen oder halt irgendwie einen Agenten verbauen, eher so vielleicht. Oder du hast halt vielleicht irgendeinen, keine Ahnung, Standard-Prompt, den du halt verwenden kannst, einen Skill, der dir dann halt immer wieder das Gleiche tut auf den Daten, die du da rausleitest oder so. Als Art Cronjob gefahren. Genau, ich fände es immer interessant, diesen Bereich der Virtualisierung sich anzugucken. Also theoretisch kannst du doch auch hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt hier, ich werfe jetzt mal Mittwald in den Raum, ne, gehe zu Mittwald, kaufe mir da irgendeine Maschine, die halt so relativ viel GPU und Arbeitsspeicher hat und mache es dann ähnlich wie du, verwende LM Studio und installiere mir meine Modelle. Würde das gehen?
Ich glaube, LM Studio würde man dann, also würde man wahrscheinlich nicht nehmen, weil LM Studio ist ja im Prinzip eine GUI. Also ich will halt nicht alles in Python machen. Ne? Ich bin ja kein Python-Mensch. Da fand ich eine GUI gut. Und so habe ich eine GUI für eben die LLMs. Dann habe ich die GUI für die Image Generation Geschichten, die ein bisschen komplizierter ist. Also die hat dann auch so wie so Art Graphen, also wo du quasi dir das zusammenstöpselst, was wann wie passiert, so ein Ablauf. Da gibt es aber so fertige Rezepte für Recipes. Genau, und ich glaube, dass man würde dann einfach Llama CPP oder VLLM ist ja so die andere Umgebung, die man dann, das soll auch besser sein, wenn du quasi viele parallele Requests drauf schickst. Genau, das skaliert das einfach besser als Llama CPP. Genau. Aber Mittwald hat ja sogar tatsächlich, die haben ja, du kannst ja direkt quasi die Modelle da mieten. Also es ist schon alles fertig bei denen. Also wo du gerade Mittwald meintest. Also man, also jetzt die speziell, da musst du gar nichts mehr machen. Mhm. Ich gucke gerade nach.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal hier eine Website von denen gefunden. Genau, hier gar nicht. Also andere haben das bestimmt auch, aber wir beschäftigen uns halt nur mit Mittwald, weil das sind ja hier unsere Partner. Das wissen alle Zuhörer.
Ja, also bei anderen habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich weiß, dass du bei Hetzner kannst du auf jeden Fall eine Maschine mit zum Beispiel so einer Nvidia RTX Pro holen. Also quasi die professionelle Serie von denen. Und da kriegst du dann auch teilweise noch ein bisschen mehr RAM, also Grafikkarten-RAM als bei den Consumer-Modellen. Aber das ist halt dann schon teuer. Ja.
Also ich sehe hier GPT-OSS 120B. Ich nehme an, 120B steht für die 120 Billion. Also ein,
genau, das ist das große Modell, ja.
Ja, das ist ja krass, ne? Okay, wow, ja, da musst du es nicht mal selber installieren und hast es in deiner Umgebung laufen?
Ja.
Auch nicht
genau,
schlecht,
das heißt, ne? Cool.
Und dann kann man auch sagen, weil das, also was ich mir immer so gedacht habe, ist halt, irgendwie finde ich es total nervig, dass wenn du halt so ein OpenAI beispielsweise direkt auf die API zugreifst, dann hast du halt keine Kontrolle darüber, dass deine Daten nicht nach Amerika gehen. Also du kannst nicht sicherstellen, dass du im EU-Kontext sozusagen unterwegs bist. Ja, und das kann ja aus Marketing-Sicht ein interessantes Thema sein oder so. So, jetzt kannst du hingehen und dir das Ganze halt, kannst halt sagen, okay, ich geh halt mit Microsoft Azure, betreib mir die Modelle da und dann kannst du sicherstellen, okay, dass die Modelle halt in Frankfurt beispielsweise liegen. Ja, da kannst du dir eine Region auswählen. Aber wenn du halt sagen kannst, okay, ich kann mir das sogar mit den Open-Source-Modellen selbst betreiben und das reicht mir für das, was ich brauche, als so Foundation-Model sozusagen, was ja bei den meisten Anwendungen wahrscheinlich der Fall ist, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ja, ist halt dann ist nur noch die Frage, und da sind wir so ein bisschen eingestiegen mit auch, die Kostenfrage. Ne? Kann man halt...
Ich weiß nicht, wie viel das hier kostet bei denen, wenn man das... Müsste doch hier irgendwo stehen. Ah ja, hier.
Also genau bei
also
Mittwald...
Also los geht's ab 9 Euro pro Monat.
Ja.
5 Millionen Tokens hast du dann.
Ja. Genau, das ist ja auch jetzt nicht wenig, ne? Also im Monat.
Also ich glaube, dann ist eher hier, du kannst halt 30 Requests pro Minute machen und 5 parallele. Also das ist auch nicht wenig, ne? Aber natürlich, wenn du so eine Horde Agenten hast oder so ein Clawbot oder so, dann weiß ich nicht, dann vielleicht
holst du dir halt das Pro-Paket, ne? oder wie auch immer. Aber es gibt halt Angebote, ne? Aber die Frage ist halt, ich meine, das müsste man wahrscheinlich einmal einfach gegenüberstellen und dann macht man mal einen Monat einen Test oder ein paar Tage einen Test, ne? Was kostet mich das? Ja, spannend, dass das so relativ einfach geht.
Man müsste ja im Prinzip dazu wissen, was das Endgame der API-Anbieter tatsächlich ist. Weil im Moment weiß ja keiner, was kostet. Ne? Es ist ja irgendwie klar gewesen, dass du irgendwie ChatGPT und Konsorten, dass die subventioniert waren zu einem wahrscheinlich größeren Anteil, als sie es jetzt sind, denn die Preise haben ja angezogen. Aber das Spannende über diese ganze Kiste ist ja, man weiß ja jetzt immer noch nichts darüber. Man hat ja eigentlich nichts außer Spekulationen.
Du meinst, was die wahren Kosten sind der Tokens eigentlich oder so?
Ja gut, die Frage ist halt überhaupt, was willst du als Kosten ansetzen? Weil du hast ja irgendwie so Betrieb und Inference und das kostet halt das eine, aber du hast ja irgendwie auch Gestehungskosten und Betriebskosten. Und das muss ja irgendwie, muss man ja eine Idee davon entwickeln, was kostet es, wirklich so etwas zu sein, so etwas zu haben, so etwas zu bauen, zu pflegen, um dann tatsächlich irgendwie zu wissen, okay, ist das, was jetzt die zum Beispiel mir jetzt für meine API, die ich da bei denen einkaufe, berechnen, ist das irgendwie realistisch? Oder muss ich jetzt da mir Sorgen darum machen, dass die tatsächlich, wie du prophezeist, demnächst alle untergehen? Ja? Und man weiß halt so wenig
über das. Naja, alle werden sie nicht untergehen, aber ich glaube, dass sich dann irgendwann, also dass welche einfach aussteigen müssen, weil sie keine Kohle mehr haben und einfach dann mit den Großen, was halt Google ist, wer noch, ja im Prinzip, ich würde sagen, Google ist da ja am stärksten. Ich meine, Meta macht auch immer einen auf dicke Hose, aber ich weiß nicht, ob die so stark unterwegs sind.
Na gut, ich meine, die haben also halt das, funktional unbegrenzt Geld, ne? Die können theoretisch einfach alle aussitzen. Dazu müssten sie ja gar nicht die
also
Besten
beide,
sein.
Ne?
Es gewinnt ja, wer am Ende übrig bleibt.
Genau, aber am Ende, also die Leute werden sich ja dem zuwenden, der am besten ist wahrscheinlich, ne? Und nicht so ein, also die Leute benutzen halt auch keinen Siri von Apple, weil es dann einfach Kacke ist und die anderen Assistenten sind halt einfach deutlich besser. Genau, und ich glaube, dass es irgendwie so kommen wird, dass es dann eben, ich weiß nicht, Microsoft hat ja theoretisch auch eigene, ich weiß nicht, die haben Phi, heißt ja eine der KIs von denen, das ist ja die quasi, wir hatten ja mal diese Folge mit Local AI, wo halt jetzt Browser auch, also Chromium Browser die Möglichkeit angeben, lokale Modelle im Browser zu nutzen. Bei Google ist das ja ein Gemini, ein kleines Gemini und bei Microsoft ist es Phi, aber das ist dann wahrscheinlich das, was hinter Copilot steckt, denke ich mal. Ja, dann wird Google und Microsoft übrig bleiben.
Ja, ich glaube halt wirklich, das ist das relativ technisches, glaube ich, weniger wichtig, als was sie finanziell in den Ring werfen können. Weil am Ende musst
genau,
du halt
aushalten. Genau, die können das ja aushalten. Kostsubventionieren. Ja.
Ja, was heißt subventionieren? Subventionieren kann ja einerseits heißen, ich habe irgendwie ein brauchbares, gutes Produkt und ich subventioniere das oder ich subventioniere halt einfach nur so, ich bin halt lang genug da, um dann irgendwann möglicherweise einfach einzukaufen, weil ich halt am Ende der Einzige bin, der noch Kohle hat, weil ich halt eben Microsoft bin, ne?
Ja, genau. Weil ich eben gar nicht irgendwie, ich habe halt, weil ich weniger Geldsorgen habe als ihr oder später.
Genau, das ist, glaube ich, die Gewinnerstrategie.
Mhm. Ja.
Wobei es ja auch interessant zu sehen ist, wenn man sich so anguckt, beispielsweise jetzt einen Cursor AI oder so, was die sind jetzt auch wieder dabei, nochmal 2 Milliarden sich irgendwie zu raisen bei einer 50 Milliarden Bewertung und die haben ja auch ihre eigenen Modelle, dieses Composer heißt es, glaube ich, was halt so Nischenmodelle, nenne ich es jetzt mal, sind, ne? Also ne, wird natürlich breit genutzt, so Engineering, Software Engineering, aber grundsätzlich halt nicht diese breiten Modelle, wie jetzt beispielsweise ein GPT-Modell, ja. Und was ich mir halt denke, die werden ja auch bestehen bleiben. Und das ist ja auch so ein eigener, in Anführungsstrichen, eigener Kampf für sich jetzt. Anthropics, Claude Code versus das Modell, was halt dann von, also dieses Composer-Modell oder halt einen GPT, Codex Max oder sowas, ja, also das sind ja diese ganzen Modelle, die halt für die Programmierung irgendwie am Start sind. Und ich nehme mal an, dass da halt nochmal ein anderer, also da wird es nicht unbedingt so sein, dass dann halt irgendwie Google der Platzhirsch wird, sondern da kann es halt auch durchaus sein, finde ich, dass da halt irgendwie was ganz anderes sich durchsetzt, ne, und diesen, also Und wahrscheinlich wird es halt genauso sein, auch in anderen Branchen, wo man dann halt irgendwie ein Modell hat, sage ich jetzt mal, im Ingenieurswesen, wo du halt viel mit C, A, D-Programmen arbeitest, ja, wo wahrscheinlich hier so, wie heißen die denn nochmal, Autodesk oder so, die haben wahrscheinlich ihre eigenen Programme am Start, ihre eigenen Modelle am Start, die halt explizit dafür halt trainiert sind. Aber ich sag mal, das macht halt kein Otto-Normal-Konzern, würde ich mal sagen, sondern das machen halt nur die spezialisierten Konzerne, schätze ich mal.
Weiß ich nicht. Also ich meine, die Frage ist halt, was ist dann sozusagen die, also wie schneidest du die große Torte Konzern, um zu entscheiden, was es spezialisiert? Also theoretisch könntest du ja sagen, sowas wie Meta, obwohl ja auch ein Oktopus mit vielen Händen in sehr vielen Bereichen drin, ist ja im Prinzip, ich meine, in erster Näherung der Social-Media-Monopolist. Ne? Es gibt ja noch eine Menge anderes Zeug neben Facebook und Instagram, aber das ist ja quasi unter ferner Liefen. Also ich glaube halt wirklich, unter der Annahme, dass sich dieser Kram grundsätzlich gewinnbringend betreiben lässt, sehe ich halt nicht ein, warum es da nicht zu einer größeren Konsolidierung kommen sollte, weil der mit dem dicksten Portemonnaie und dem dicksten Rechenzentrum halt einfach inhärent da Skalierungsvorteile hat, die halt jetzt nicht ganz so krass sind wie irgendwie so bei klassischem Software as a Service, wo halt die Grenzkosten von ich habe halt 3 Nutzer irgendwie zu vernachlässigen sind. Das ist halt dann bei solchen Workloads nochmal was anderes. Aber grundsätzlich sehe ich nicht, warum das irgendwie nicht am Ende irgendwie sein sollte. Okay, Google ist halt jetzt was größer geworden und der Rest ist halt so zwischendurch mal so ein Blip auf dem Radar gewesen, der dann vereinnahmt wurde. Oder, weiß ich nicht, Amazon oder sowas. Ne? Ich glaube wirklich, die spannende Frage ist nicht, was können die, sondern was können die Finanzjongleure, die für die arbeiten?
Ja, also ich finde das auch spannend. Du hast es ja gesagt. Ich meine, erstmal würde ich sagen, TikTok ist jetzt nicht so ein kleiner Player nebenher, neben was Meta da macht. Auf ja, der anderen Seite.
Ich meine, warte mal ab, wo die Reise hingeht. Ich meine, die wurden jetzt ja sozusagen ein relevanter Anteil von dem Kram, der jetzt nicht direkt unter chinesischer Kontrolle ist, wurde jetzt ja an Oracle so abgetreten. Und ich weiß ja nicht, was jetzt Shep, der Apokalyptiker, also meine persönliche Meinung ist, es scheppert erst im nächsten Jahr. Ja, Shep meint, es scheppert schon dieses Jahr, okay. Aber wer ist der Erste, der umfällt? Also ich würde auf Oracle wetten, weil die halt wirklich gar nichts haben außer Ausgaben. Die haben wirklich nichts außer Ausgaben, aber davon reichlich. Und dann muss ja irgendwo das TikTok wohin. Und ich weiß halt nicht, ob da nicht vielleicht der größte Social-Media-Konzern der Welt nicht sagen möchte, vielleicht biete ich da mal für. Also TikTok ist jetzt noch da, aber man muss ja auch gucken, was sind da so die relevanten Kisten. Und die relevante Kiste, die halt jetzt nicht hinter der großen Firewall ist, wird sicherlich nicht lange da bleiben, wo es jetzt ist, würde ich sagen. Einfach nur, weil Oracle, da mache ich mir echt Sorgen drum um den Laden.
Ja, ich weiß gar nicht, was die so anbieten, neben dem TikTok-Zeug, was sie sich da jetzt zugekauft haben. Ne? Und auch keine Ahnung, wie das seitdem weiterentwickelt wurde oder was sie damit machen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also was man schon sieht, beispielsweise jetzt, also wo halt Manus zum Beispiel, also dieses Programm, was halt Meta auf den Markt gebracht hat, wo die halt stark im Social Media Game mitwerben, ist halt auch alles drumherum, was halt so Social Media anbelangt. Ne? Also die haben halt ihre Anbindung an das Instagram MCP und alles, was du so rund um dieses ganze Social Media Content Erstellung und so weiter machen willst, ist halt trivial geworden dadurch einfach. Ne? Es funktioniert einfach, sei es jetzt eine Anbindung an Canva, wo du sagst so, ey, erstell mir doch mal nach dem Muster, was ich hier schon gebaut habe, irgendwie 5 Templates, die ich jetzt gerade mal verwenden kann. Oder mach mir mal eine Auswertung von meinem Social-Media-Content bei Instagram oder such mir mal hier folgende Influencer raus, die vielleicht zu meiner Brand passen oder sowas. Es ist halt nur Geld draufwerfen, ne? Und es ist halt nicht ganz günstig einfach. Und genauso dann aber auch halt, also alles, was rund um Agentic halt wirklich Dinge sind, die halt gemacht werden müssen, kann halt beispielsweise dieses Tool auch, ne? Und ist da meiner Meinung nach auch besser als das, was ich jetzt so von ChatGPT kenne. Da habe ich allerdings auch noch nicht Geld drauf geworfen. Aber beispielsweise, was ich bei Gemini auch sehe, ja, wo ich auch einen Business-Account habe. So, aber ganz anders, was ich merke, ist, ich habe irgendwie voll die Kosten auf einmal mit AI. Also das war jetzt eine Zeit lang war das so, dann waren das mal hier 20 Euro und dann hast du mal wieder gekündigt und dann hast du da nochmal 20er und dann sind es mal hier 50 insgesamt im Monat, ja. Aber mittlerweile ist es schon so, man hat auch so ein Login, das in diese ja. Tools und man hat so seine Workflows, dass man, also ja, ich kann das jetzt alles kündigen und dann spare ich mir 100 Euro im Monat. Aber dann bin ich halt auch einfach geteilt durch 10 Developer, ja, oder ja. nicht 10x ja. Developer, sondern divided by 10 Developer. Und das will ich halt nicht mehr missen. So, und das ist halt eigentlich hart und krass. Aber ich finde, man muss sich das irgendwo eingestehen und dann wirft man halt ein bisschen Kohle drauf und dann läuft's halt auch alles schneller, ne? Geht euch ja, das genau, auch
das
so?
Das ist natürlich das Game. Naja, mir geht's nicht so. Also
ich, mir übrigens auch ja nicht. Schon
du bist ja schon, glaube ich, der von uns, der es der KI-Sachen am meisten nutzt.
Aha.
Aber genau, ich glaube, darauf läuft es ja schon hinaus, eben die Hoffnung, dass man so die Leute trapped in seinen coolen Tools, die momentan vielleicht einfach noch günstiger angeboten werden, weil es halt so ein, weiß ich noch, aktuell noch so ein Wettlauf um Marktanteile ist und wer sich am Ende durchsetzt, so. Und genau, da spielen solche Überlegungen halt dann eine Rolle, warum ich mich damit beschäftigt habe, einfach so.
Also warum du jetzt dein eigenes Tool sozusagen bei dir zu Hause betreibst.
Genau, ja, genau.
Peter macht sich ein Monster Byte Energy auf, damit er hier am Abend die...
ja, ist das denn ein Energy Drink?
Nicht ganz.
Von Krombacher der Energy Drink oder so. Ja.
Ah ja, der,
ein Radler
ja.
ist das.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Du warst
auch
Radeln.
Das stimmt, ich war Radeln, in der Tat.
Ja, genau. Naja, das Coole ist halt, du hast halt auch einfach das ganz, also die Standard-Schnittstellen, die es so gibt. Also hier die OpenAI-Schnittstelle und da gibt es so eine andere Schnittstelle, deren Namen ich vergessen habe. Und du kannst halt dann auch Tools daran anbinden. Also du kannst dann alles, was quasi sich anbinden lässt, an eine externe AI, API kannst du halt dann an dein lokales Moped anschließen.
Also meinst du so dieses MCP-Support dann im Endeffekt? Also dass du halt jedes MCP von irgendwoher anschließen kannst? Meinst du da, also so?
Also MCPs kannst du auch, die, aber das ist dann quasi andersrum. Also würdest du ja dann quasi dein Rumpelkammer-Mac mit MCPs versehen.
Ja.
Und ich meinte eher, dass du, also wenn du jetzt eine IDE hast oder irgendwelche Tools, an die du quasi dein OpenAI API-Key reinhängen kannst und das dann nutzen kannst im Internet, das kannst du dann austauschen, weil das eben kompatibel ist und du hast halt aber dann einfach nur keinen Key. So gibt's halt nicht.
Okay, also theoretisch könntest du halt sagen, okay, beispielsweise jetzt in Cursor kannst du sagen, okay, ich kann hier einen eigenen, eine eigene API sozusagen anbinden. Also ne, kannst deinen eigenen OpenAI API-Key hinterlegen oder Anthropic oder Google, wie auch immer.
Ja.
Oder du machst halt dein eigenes Ding und da würdest du dann halt einfach dein Shep API hinterlegen.
Genau.
Ja. Richtig. AI. Das ist mein Produkt, das ich kaufen würde.
Okay, na, ich werde mal dran arbeiten.
Also wenn genau, du Shep dann das kann. Reasoning für uns machst, dann machen wir das.
Ja, stimmt. Ah, das ja. Eigentlich ist das gar nicht maschinell, sondern ich sitze dann da und beantworte diese Sachen so.
Perfekt.
Naja, das ist doch, was AGI heißt, ne? AGI ist doch immer a guy instead. Von daher?
Ja, stimmt.
Nice.
Ich wollte noch sagen, du kannst natürlich auch mehrere Modelle in LM Studio laufen lassen und du kannst auch umschalten zwischen Modellen. Also im Grunde das, was man auch so kennt, ne? Also so, wenn man jetzt irgendwie, manchmal will man das Mini-Modell, mal will man Reasoning haben, mal will man dies, das, jenes. Das geht auch. Also du kannst dann auch über diese Oberflächen umschalten. Und genau, was vielleicht noch eine Sache zu den Modellen, was so die Geschwindigkeit angeht. Ich habe jetzt ein Also es gibt vier Gamma 4 Modelle Und warte mal, welches habe ich denn hier? Es gibt halt zwei kleinere, Anführungszeichen. Das kleinste ist halt auch für Mobile gedacht. Genau, und ich habe ein 26 Milliarden Parameter Modell, was an sich dann, was schon sehr viel, also was schon relativ groß ist. Und aber das ist ein Modell, was so ein Mixture of Expert Ansatz hat. Und das ist das, dass immer nur 4 Milliarden Parameter sozusagen aktiv sind und der intern so quasi umschaltet auf den Spezialisten innerhalb sich selbst für deine Aufgabe. Und jeder dieser Experts nutzt eben 4 Milliarden Modelle, 4 Milliarden Parameter. Und dadurch ist es eben auch so schnell wie ein 4 Milliarden Parameter Modell. Also deswegen ist es relativ schnell. Und trotzdem weiß es halt relativ viel, weil es komplett ja im Speicher vorhanden ist und einfach on demand geguckt wird, welcher Expert ist jetzt der Richtige, um diesen Task irgendwie zu bearbeiten. Das finde ich auch eigentlich ganz, ganz cool. Guten Kniff so. Gibt es ein paar Modelle, die das können.
Ja, definitiv spannend. Und ich glaube, das ist ja auch die Frage so für die Zukunft. Wie kriegt man es halt hin, Riesenmodelle zu haben, aber halt dann auf genau den Fall zu agieren, der halt gerade vorliegt. Ne? So, ich denke da auch gerade an die Programmierung, die ich jetzt im Moment mache, wo ich halt auch möchte, dass halt bestimmte Sachen an die AI in bestimmten, also an die AI API, sag ich mal, in bestimmten Kontexten halt mitgegeben werden. Ne? Und im Endeffekt muss, also hat man ja häufig dieses Beschreiben einer Persona, irgendwie du sagst halt jetzt, okay, verhalte dich mal, als wärst du XYZ. So, und das kannst du ja auch auf eine technischere Ebene runterbrechen und dann darauf reagieren. Und wenn du dann nur noch praktisch dieses Modell im Speicher vorhalten musst, kannst du ja deinen Speicher viel kleiner halten. So, und ja. Also Modellteil nenne ich es jetzt mal so. Genau, aber das ist ja wahrscheinlich auch super, ja, keine Ahnung, ich finde das super spannend, mal zu wissen, wie kriegt man es hin, die Modelle so zu optimieren, dass sie halt weniger Speicher verbrauchen, aber stärker werden an für sich, weil das ist ja eigentlich so die Aufgabe wahrscheinlich für die nächsten Jahre, dass man die Hardware-Consumption halt irgendwie runterbekommt und stärkere Modelle auch viel weniger Hardware laufen lassen kann.
Ich glaube, das ist eben aktuell so eine Kombination aus diesem Quantisieren, also diesem auf niedrig kleinere Bitzahlen runterbrechen. Da haben wir auch halt echt einen coolen Artikel, den ich gepostet habe bei uns in dem Reading List Kanal bei uns im Slack. Mhm. Den versuche ich auch in die Shownotes zu packen. Genau, und das andere ist eben, dass man dieses Mixture of Expert-Ding hat, wo quasi das ganze Modell leider immer noch im Speicher sein muss, aber quasi für die Bearbeitung relevant ist dann eben nur ein Teil und entsprechend viel schneller funktioniert das Ganze dann. Und wo sie jetzt auch gerade dran sind, hat Google auch was rausgebracht, aber das ist jetzt noch so ein bisschen Beta oder Alpha, ist, dass du dieses Quantisieren für das Modell kannst du auch anwenden auf den Kontext. Weil da gibt es so, also das Problem am Kontext ist ja auch, je länger dein Gesprächsstrang ist, es fließt ja immer alles wieder in den nächsten Prompt rein, was schon bislang da war oder ja, genau, also oder in die Berechnung des nächsten Wortes der Antwort. Also alles, was bis zu diesem Zeitpunkt sei es von dir, wie auch als Antwort von dem Modell ausgegeben wurde, wandert sozusagen als Kriterium wieder in die Berechnung des nächsten Wortes. Und das verbraucht natürlich zunehmend Speicher und wenn man das eben auch quantisieren kann, dann braucht man da auch weniger Speicher und dann geht es auch schneller. Ja. Genau. Ja, ich bin auch gespannt. Aber natürlich, du hast ja immer diese Rebound-Effekte natürlich, ne? Also wenn wir Modelle weiter betreiben würden wie ChatGPT, als es irgendwie bekannt wurde, 2022, hätten wir wahrscheinlich Modelle, die schneller, kompakter wären und so. Aber der Rebound-Effekt sagt halt dann, ja, nee, wir machen es andersrum. Wir nutzen weiterhin alles bis zum Maximum aus und machen Modelle einfach nur besser.
Ja. Ja, was uns ja schon entgegenkommt, also wenn man jetzt mal überlegt, wie sich seit 22 halt die Welt oder 23, wie auch immer, dann weiterentwickelt hat im AI-Kontext, ne?
Ja.
Oder auch in den letzten 3 Monaten oder 6 Monaten so. Ich finde das, also den Speed, den wir gerade sehen, halt dieser Druck, der bei allen drauf ist, weil sie überall immer die Ersten sein wollen, ja. Ich finde gerade cool, weil uns als User das total entgegenkommt. Jetzt in meiner jetzigen Rolle kann ich das sagen, so, weil ich halt nicht für einen Großkonzern gerade arbeite und da ist wahrscheinlich eine andere Nummer, könnte ich mir vorstellen.
Ein Großkonzern dürftest du es wahrscheinlich gar nicht nutzen oder die müssten On-Premise-Ding haben oder es muss halt muss dann Copilot sein, weil nur Microsoft hat den garantiert, dass es in der EU ist oder den sogar On-Premise installiert. I don't know.
Also da kannst du echt nicht nach der Kategorie Großkonzern gehen. Die sind da sehr unterschiedlich drauf. Also wenn ich so mit Nerds rede auf Konferenzen oder ähnlichem, gibt es halt wirklich so Leute, die halt so all-in sind und welche, die mehr so wie meine Wenigkeit unterwegs sind. Und für wen arbeite ich, ist da echt nicht das entscheidende Kriterium. Das ist wirklich so, wie unternimmt der Laden den Umgang damit allgemein.
Okay. Hm? Ja, stimmt. Das deckt sich aber auch mit meinen Erfahrungen, die ich so habe. Also das, ich sag mal so, ich hatte jetzt in letzter Zeit mal hier und da mit sehr konservativen, sagen wir mal, behördenähnlichen Strukturen auch mal zu tun. Da merkt man halt, dass das komplett auf Ablehnung noch stößt, wo man da aktuell steht. Da war man einfach ja noch nicht an dem Punkt, dass man gesagt hat, ja, unsere Engineers müssen enabled werden, AI zu verwenden. Und nur da ging es erstmal nur um Engineering. Genau, aber auch an anderen Stellen, wo man natürlich sieht, okay, da wurde halt rechtliche Prüfung gemacht und dann ging es halt los und jeder entwickelt irgendwie mit einer IDE und man hat dann auch einen größeren Contract abgeschlossen oder so. Ja, aber ja, genau wie du sagst, Peter, ich glaube, es hängt halt auch viel an den Entscheiderinnen und Entscheidern dann, ne? Also
ja.
Was haben die für ein Mindset? Und wenn die sehen, oh, da kommt was, oh, das ist eine Chance. Und ja, wir haben hier irgendwie ganz viele Fragen, die wir vorher noch beantworten müssen, aber die müssen wir jetzt auch durchgehen und da müssen wir da auch irgendwie mal Druck drauf bringen und unser Unternehmen muss das verwenden, sonst bleiben wir hinten dran. Und ja, meine These ist ja, dass sich das irgendwie so in diese, also das Engineering zumindest halt in diese 2 Lager splitten wird. Einmal die Abgehängten, die halt gesagt haben, ah, brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Lust drauf und die sich dann so im letzten Moment doch noch jetzt mal irgendwie damit beschäftigen, weil es ja sein muss. Und diejenigen, die halt gesagt haben, okay, ich embrace das und dann gehe ich damit weiter und nutze es da, wo es halt sinnvoll für mich ist, aber supervise die AI. Oder installiere mir zu Hause halt meine eigene Kiste, weil ich dem Ganzen nicht vertraue, dass die Daten, die da rausgeschickt werden, halt nicht doch irgendwie verwendet werden, um die Modelle zu trainieren oder so.
Ja, genau. Also es ist natürlich, es ist halt einfach so ein bisschen Digital Sovereignty Gedanke und vielleicht auch so ein bisschen so eine Art digitales Prepping, das ich hier betreibe. aber ich bin aber auch tendenziell eher so, also ich nutze KI meistens nicht, ich lasse die nicht auf dem Code rumdengeln und komme dann nach einer Stunde wieder und dann hat die mir da Tonnen von Code geschrieben, die ich dann reviewen muss und irgendwann mache ich das dann nicht mehr, weil es mir einfach zu viel wird. Also ich nutze es aktuell eigentlich auch eher so als Sparringspartner. Also in dem Tempo, in dem ich auch in der Lage bin, nachzuvollziehen, also was da passiert. Also ansonsten, weil das andere ist ja fast so, wie wenn ich eine externe Agentur beauftragen würde, die mir das programmiert und dann nehme ich das halt entgegen, gucke mir das an, stichprobenartig. Da bin ich persönlich noch nicht angekommen, dass ich das machen möchte. Also, weil am Ende habe ich so das Gefühl, dass dann sonst, so wenn dann irgendwann mal was nicht funktioniert und alle Augen richten sich dann auf mich und sagen, Shep, woran liegt das denn?
Mhm.
Tja, woran liegt das? Ja, das ist eine gute Frage. Woran liegt das jetzt? Ja, da muss ich jetzt mal, da muss ich dann wohl mal mit der KI ins Gebet gehen.
Ja. Also ich glaube, ein Vorteil, den ich so bei mir schon feststelle, ist in diesem Kontext, ne, auch mal Dinge anzunehmen, die die KI macht und sich das durchzugucken und zu denken, ja, okay, ach so, so ist das, ja, okay, check ich so halb, wird schon passen, let's try it out, ja. Für diese Dinge denke ich mir immer, es ist so gut, dass man weiß, wie Programmierung an für sich funktioniert, ja. Also ich verstehe ja Code. Wenn ich das lese und sehe, da ist Mist, dann kann ich was damit machen, ja, und sei es, nachdem jetzt irgendein Fehler aufgetreten ist, woran ich arbeite, das hat jetzt hier keine große Relevanz, so ungefähr. Ich denke mir manchmal so, und das habe ich auch schon gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich habe auch mal einen Bekannten, der halt irgendwie gesagt hat, so, ey, cool, der hat mit Engineering gar nichts am Hut, ich habe voll die coole Idee, ich baue mir dafür jetzt mal die App. Ja, und dann hat er halt irgendeinem Tool gesagt, so, bau mal, mach mal. Und am Ende kamen halt Sachen raus, er hat mir den Code gezeigt, ich habe in den Code reingeguckt und dachte nur, 3.500 Zeilen Python-Script, ich weiß nicht, ob das richtige Programm ist für das, was du tun möchtest. Also, doch, ich weiß das ist es nicht. Ja. Und das ist eigentlich nicht das, wo wir hin sollen. Aber dieser Slop, der wird da ja halt ganz stark leider erzeugt von den von den ganzen Tools. Und ja, bei den Leuten, die halt dann irgendwie das sich nicht auskennen, die nehmen das dann, ach ja, funktioniert ja so ungefähr wie soll.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also, weil du natürlich auch, also du kannst es ja nicht bewerten. Du siehst ja nur das Ergebnis und es scheint ja auch dann vielleicht erstmal okay zu sein. Ne? Und vielleicht ist es das auch. Mhm. Aber genau, ich werde ja bezahlt für quasi Handwerk und Wissen und dass ich eben in der Lage bin, irgendwie, also dass ich weiß, was da überall passiert letztlich. Ne? Und da finde ich, muss man halt einfach aufpassen, dass man das nicht weckt. Ich glaube, dass das auch vielleicht schleichend passiert, also dass man vielleicht am Anfang da noch hinterher ist und dann irgendwann auch sich so einigermaßen sicher fühlt und dann selber also sloppy wird, indem man halt einfach Dinge schneller durchschwingt.
Ja, ich würde auch sagen, du befindest dich da auch in so ein bisschen in der Luxusposition, als dass du jemand bist, der Programmcode produziert, aber daran gemessen wird, dass du dich damit auskennst und dass du das kannst und dass du das richtig machst und dir über lauter Sachen Gedanken machst. Aber das trifft ja nicht für jetzt irgendwie alle zu. Da gibt's ja auch Menschen, die sind damit beauftragt. Rendere jetzt hier diese React-Komponenten raus so schnell wie möglich. Und die existieren da ja unter einem ganz anderen Anforderungsprofil und haben dann auch andere Anreize, mit diesen Tools anders umzugehen.
Na, ich glaube, in so einem Agenturumfeld, da kann ich mir das ist ja auch viel so Fire-and-Forget-Projekte, das ist ja auch okay. Aber gerade wenn es darum geht, irgendwie Langzeitpflege zu betreiben oder auch so Dinge, die sich in so einen großen Kontext einfügen müssen. Also das ist ja auch immer so ein bisschen bei KI, dass sie sehr quasi, also klar, du kannst versuchen, viel in den Prompt reinzustecken, aber die hat ja so eine Neigung dazu, quasi nur auf, also einen Fokus zu setzen auf ein bestimmtes Problem und das eben auf eine bestimmte Art und Weise zu lösen, aber beim nächsten Mal in einer anderen Komponente vielleicht wieder ganz anders. Ne? Also,
naja, oder das Gegenteil davon kann ja genauso gut ein Problem sein. Ich erinnere daran, wie ich den OpenClaw-Code immer angeschaut habe und Implementierung von so diesem klassischen Wait-Pattern, dass man so sagt, hier New Promise Set Timeout mit einer Zeit und dann resolve das. Das war halt in der ganzen Codebase in einer dreistelligen Anzahl so wieder und wieder verstreut. Was ja,
ja, das meine ich, ein Problem ist, oder das Gleiche.
Naja, die Frage ist halt, ist das ein Problem oder ist das Gegenteil davon ein Problem? Und was von den beiden Fällen zutrifft, ist halt stark davon abhängig, worum es halt geht.
Ja.
Tja, aber Chef, da muss ich dich jetzt aber mal bei dem, was du vorhin gesagt hast, kurz mal kritisch fragen, was weißt du denn, was der Rest der Welt nicht weiß? Weil du jetzt ja gesagt hast, dass ja irgendwie im Sinne von ordentlicher Arbeit und vernünftig und langfristig und so weiter es ja sinnvoll sei, nicht einfach nur alles rauszusloppen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so zwei nennenswerte Projekte anschaue, das eine wäre halt OpenClaw, das ich mir selber angeguckt habe, und das andere ist ja der Leak von Claude Code selber. Da scheint das ja so zu sein, dass die Leute, die die Suppe tatsächlich selber zusammenrühren, da eine andere Ansicht haben als du. Wir hatten jetzt recht.
Also, klar, am Ende, wenn sich keiner beschwert. Aber
die Hörerinnen und Hörer wissen das nicht. Die müssen das begründet kriegen.
Also, ich sag mal so, wenn es gut geht und keiner sich beschwert, ist ja alles okay. Ne? Also, aber ich. Das war ja, ich fand früher schon, ich war mal in einer Agentur gearbeitet, die haben ein Typo-3-System aufgesetzt und die waren halt nicht so deep in dem, was Typo-3 intern treibt. Und ich weiß noch, das war so die DSGVO-Zeit und da wollten dann alle irgendwie so Cookie-Banner einbauen lassen. Und das ist eigentlich eine total triviale Sache. Nur war das überhaupt nicht trivial in Typo-3, weil man musste erstmal kapieren, wie Typo-3 halt intern, wie die Philosophie ist, wie das alles funktioniert, dass man einfach so einen Cookie-Banner da reinsetzen kann. Es war anscheinend sehr schwer. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es halt mitbekommen, dass das irgendwie 2 Tage gedauert hat, so einen Cookie-Banner einzubauen. Und so ein bisschen ist das halt auch, also es ist so, wenn du mit was rumhantierst, dass du nicht quasi selber durchblickst vollständig, dann läufst du natürlich Gefahr, irgendwann ein bisschen doof dazustehen. So. Und das ist halt, genau, das möchte ich halt eigentlich ungern. Also das passiert ja nur, wenn das Tempo, also wenn das der Output, den so eine KI erzeugt, eben einfach deine eigene Fähigkeit übersteigt, das zu konsumieren und zu verinnerlichen und zu kontrollieren.
Ja. Also und die Frage ist natürlich, als jemand, der dann in seinem eigenen Gehirn sitzt, ob man sozusagen den Moment mitkriegt, wann das nicht mehr der Fall ist.
Ja, genau, also dass man nicht so davongetragen wird, sozusagen, ne?
Ja, ich meine, es ist ja selten so, dass man so sagt, so, ich verlaufe mich gerade, sondern man merkt halt hinterher, ich habe mich gerade verlaufen. Und wo ist das passiert, ne?
Das ist vielleicht auch so eine Art wie so technische Schuld, also dass man erstmal sagt so, jo, gib her alles, aber ich muss mich dann schon irgendwann nochmal hinsetzen und versuchen, da durchzusteigen. Oder du steigst erst dann durch, wenn es ein Problem mit dem Code gibt und dann dauert es halt einfach länger, bis du das gefixt hast.
Ich finde ja technische Schuld schon in seiner Naturversion relativ schwierig als Begriff, weil ja Schulden normalerweise, wenn man sein Leben halbwegs im Griff hat, einigermaßen quantifizierbar ist. Das ist ja mit der technischen Variante, ohne dass man jetzt sozusagen den freundlichen Computer hat, der einen das generiert, nicht der Fall. Und damit wird es ja sicherlich auch nicht leichter.
Aber ich finde es ja trotzdem ein zutreffender Begriff, ne? Also, dass du nimmst Schulden auf in Form von, also jetzt im klassischen Fall von technischer Schuld, dass du irgendwie erstmal Kackcode schreibst, einfach weil es schnell gehen muss, du abkürzt und dann musst du halt irgendwann deine technischen Schulden abbezahlen, indem du aufräumst hinterher.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das Problem mit dem Bild ist halt meines Erachtens tatsächlich, das impliziert halt was Relevantes. Und das, was es impliziert, ist halt eben, dass du tatsächlich irgendwie einen Payment-Plan hast. So und so oft machst du das dann und dann ist das Ding gut. Und das ist halt eigentlich eine andere Art von Risiko, mit der du da jonglierst. Du arbeitest halt eigentlich mit Unknown Unknowns. So. Und deswegen muss man, glaube ich, mit dieser Sache etwas vorsichtiger umgehen und nicht sagen, wir nehmen das jetzt auf und dann bezahlen wir das irgendwann ab, weil man ja gar nicht notwendigerweise sagen kann, was das halt eben impliziert, wenn man sich jetzt für eine Entscheidung da jetzt entscheidet, es auf irgendeine Art und Weise nicht richtig zu machen. Ne? Und man ja oft genug auch gar nicht, also weil du weißt halt nicht notwendigerweise in der Entstehung von deinem Projekt, was sind denn jetzt die Teile, auf die es halt wirklich ankommen wird hinten raus. Weil es ja oft so ein ja nicht Engineering-Projekt, sondern mehr so eine Art Engineering plus Forschungsprojekt ist. Ne? Du baust ja das Ding, um es haben, aber auch um halt eben beim Bau rauszufinden, wie man das baut. Das ist halt wie so ein Fusionsreaktor.
Genau, der Prozess selbst ist halt auch wichtig. Ne? Du brauchst es auch einfach, brauchst auch den Prozess
manchmal,
selbst.
Manchmal, für das siebte Admin-Dashboard wahrscheinlich nicht. Ne? Aber auch da wiederum die Frage, weißt du denn, dass es einfach nur das nächste Dashboard ist, das dann wieder verworfen wird? Oder ist das was anderes? Ne? Manchmal weiß man das, manchmal weiß man das nicht.
Na gut, das
halt
ist
nicht
so, wenn du früher irgendwie deinen Bootstrap ausgepackt hättest, dann ist das eben, kannst du das vielleicht heute mit KI machen.
Möglicherweise. Weiß man halt alles noch nicht. Ist halt alles noch nicht so richtig ausgetüdelt. Möglicherweise.
Ja, aber wenn, dann weiß ich halt, also kann ich in Zukunft dann einfach in meine Rumpelkammer gehen und das Mac Studio dann treten, wenn irgendwas mies gelaufen ist.
Ich würde es nicht treten, weil ich nicht weiß, ob du, ob das nächste Mac Studio, das du dir kaufen willst, nochmal so günstig sein wird.
Okay, oder ob dann nicht vielleicht die ganzen Parameter sich durcheinander
die würfeln sich dann durcheinander da drin.
Ihr
scherzt, aber ich glaube, das ist tatsächlich gar keine so bescheuerte Idee. Weil ich meine, du trittst gegen den Computer, es kommt durcheinander. Das passiert halt dann, wenn du irgendwie so dein Memory hast als irgendwie so ein Ringkernspeicher. Ne? Dann kann das ja tatsächlich passieren. Aber so eine andere Perspektive, die ich ja zum Beispiel auch ganz spannend finde, von wegen, wie kriegt man diesen Kram effizient und auch gerade bei den spezialisierten Sachen, die du da angesprochen hattest, Hans, dass man die dann irgendwann mal einfach mal in Silikon gießt. Ne? Dass das nicht irgendwelche...
Ja, gibt's ja auch.
Ist so langsam am Kommen, aber ich glaube, das wird halt gerade für so... Also für so sehr spezialisierte Sachen, für so Edge-Modelle, kannst, glaube ich, da wirklich so die Betriebskosten in den Bereich des, was wir halt heutzutage mit so einem Raspberry Pi haben, wo das halt einfach so ein Non-Issue ist, dass es das da reindrückt. Aber da muss, glaube ich, auch noch ziemlich viel passieren, bis das funktioniert, sich bewiesen hat. Und das braucht ja auch eine gewisse Art von Skalierung, um dann seinerseits wirtschaftlich zu sein. Aber ich glaube, das wird noch ein spannendes Ding.
Ja, da gibt's doch eine Firma, da kannst du quasi dir Silizium quasi auch für ein Modell bestellen und dann machen die dir die Chips und die sind dann auch wirklich schnell. Hast aber halt den Nachteil, dass ja, ist ja immer so, wenn du jetzt, keine Ahnung, früher Videobeschleunigerkarte hatte, die MPEG 2 beschleunigen konnte, dann kommt MPEG 4 raus, ja, kacke. Ist halt keine Hardware drin für.
Aber deswegen dachte ich so an den Edge-Use-Case. Das ist halt so ein Kram, das du ins Auto verbaust. So, das, ein Auto muss nicht zwingend Over-the-Air-Software-Updates kriegen, das kann es auch haben, aber wenn es halt nur dafür geht, irgendwie eine Objekterkennung zu machen, irgendwie Straßenschildererkennung zu machen, das brauchst du wahrscheinlich nicht allzu oft zu updaten.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe aber das Gefühl bei den KI-Modellen, dass da auch einfach noch so, dass da so regelmäßig relativ viel Neues rauskommt, dass man das vielleicht nicht wollen würde.
Aber bei den Spezialisierten, also wie ist das jetzt mit so Audiotranskription? Passiert da viel, wenn du jetzt einfach so Open Whisper antrittst?
Da ist ja zum Beispiel von Mistral das Voxtral rausgekommen, was besser ist. Also,
okay, aber inwiefern ist das besser? Also ich habe letztens irgendwie ziemlich viel, ich habe ja jetzt angefangen Videos zu machen und dann mache ich halt so Untertitel, klicke ich halt hier in meinem Kden Live auch auf irgendwie hier, generieren mir automatisch die Untertitel und dann korrigiere ich die alle, weil die natürlich alle, ist ja klar.
Aber dann musst du das vielleicht nicht korrigieren in dem Fall.
Weiß ich nicht. Das sind halt so Sachen drin, die ich bin ja kein Experte, was diesen ganzen Kram angeht. Ne? Ich rede hier als von uns dreien, der Mensch, der am meisten einfach nur aus der Tüte redet. Das fühlt sich halt für mich so dieses klassische Fadenverlieren-Ding an. So am Anfang versteht er halt irgendwie noch irgendwie so, worüber ich rede und dass es irgendwie TypeScript ist und dann musst du also das halt mit großem T und großem S machen und hinten raus, obwohl ich das genau nicht anders rede, beim Transkribieren vergisst er das halt eben und macht Type leer Script mit kleinem T und kleinem S draus, wo ich mir so denke,
Aber das ist Whisper dann im Hintergrund oder was?
Ja.
Okay. Tja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass bei unseren Transkripten, die auch mit Whisper erzeugt werden, ja da gerne mal am Ende kommt irgendwie hier Transkription vom ZDF 2020 oder so, weil die das halt immer eingeblendet haben, wenn halt quasi am Ende stumm ist, also so nachdem der Film gelaufen ist und dann nur noch Silence und dann kommt diese Einblendung und darum denkt halt Whisper, dass darauf trainiert wurde mit diesem Zeug. Aha, ja. Wenn es am Ende dann ganz ruhig ist, dann muss ich das einblenden.
Ganz genau das macht er. Wenn du halt wirklich, du hast einfach die durchgehende Audiospur mit halt auf dem Hintergrundrauschen, dass du trotz Noise Gate und so da ja immer zu einem gewissen Grad irgendwie drin hast, damit sich's halt nicht ganz tot anfühlt, ist kein Problem. Das erkennt der als Stille. Nur wenn du Stille hast, da ist überhaupt gar keine Audiospur drunter, dann fängt er halt eben an, sich Dinge zusammen zu fantasieren. Meistens halt so Sachen wie Like und Subscribe ist tatsächlich so.
Like und Subscribe wäre ja okay bei uns.
Ja.
In Ordnung.
Steht ja auch, wie ich gelernt habe, ganz unten auf unserer Webseite drauf.
Ja, genau.
Alright, ich fände es nochmal spannend von den Hörerinnen und Hörern, so ein Stück weit zu verstehen, was machen die denn eigentlich so an ihren Homecomputern mit irgendwelchen Modellen? Habt ihr das schon mal irgendwie versucht, selber zu betreiben, so ähnlich wie der Shep? Habt ihr da vielleicht noch andere Erfahrungen gesammelt? Teilt's doch mal mit uns. Am besten in einem kleinen TikTok oder so. Nee, Spaß. Aber ihr werdet uns schon irgendwie auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, die wir noch betreiben, finden. Oder comments@workingdraft.de und dann könnt ihr doch einfach mal hier vorbeikommen und uns davon zu erzählen.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall klasse.
In unseren Shownotes, in den Podcatchern drin, sind jetzt auch die Links zu den ganzen Channels drin, wo man uns findet.
Alright.
Ja, Suki, das war doch nett.
Ein schöner Ausflug. Vielen Dank, Shep, dass du uns das näher gebracht hast. Definitiv. Wert sich auch mal selber anzuschauen, wie betreibt man eigentlich so ein Modell? Weil wenn dann mal alles am Ende des Jahres irgendwie doch zusammengebrochen ist, dann haben wir wenigstens noch unsere alten Modelle, die wir selber betreiben können.
Ja, dann könnt ihr alle hier bei mir euch zusammenrotten mit euren Laptops und euch da dran klinken.
Du nimmst dann für die 1000 Tokens nimmst du dann auch mal einen Fünfer und dann
ja, das muss schon sein. Ja.
Genau. Ist halt dann sequentielle Abarbeitung.
Ja, genau.
Batch Processing, wie wir das früher bei Mainframe hatten. Nur mit dem Unterschied, dass natürlich der Mac dann natürlich durch die intensive Nutzung auch genug Wärme erzeugt, sodass es uns auch völlig egal ist, dass wir hier kein Gas und kein Diesel mehr haben. Das kommt alles wunderbar zusammen. Dann
können wir uns um den rumsetzen und uns an ihm wärmen.
Ja, wir müssen halt nur zu Shep hinradeln, aber Hans, ich glaube, wir zwei kriegen das hin.
Da haben wir Glück, ne? Wenn man so ein bisschen ab und zu trainiert ist. Und für mich ist die Strecke ja nur, also
Ein Katzensprung.
Der
fängt Peter, ja unter 300 Kilometern gar nicht an.
Ja, aber ich bin ja von meiner ganzen Körperform her sowieso mehr so der Langstreckenkämpfer und nicht so sehr der Sprinter. Von daher klappt das schon.
Okay.
Super.
Sehr gut. Und ich bin froh, dass ich gar nicht zu irgendwem hinradeln muss, weil, ich finde Radeln so ganz nett. Ich weiß noch, bei der Beyond Tellerrand letztes Jahr, da war dann so, komm, hinterher machen wir noch so Fahrradfahren, wer alles Bock hat, wir radeln durch die Gegend. Da dachte ich, ja, cool, mache ich mit. Hab ja auch ein E-Bike, ne? Bin ich gerüstet. Und dann, was kam raus? Was war das für eine Tour, Hans, die ihr gemacht habt? Wie viele Kilometer?
Also ich hatte am Ende über 200 auf jeden Fall auf der Tour, auf der Uhr.
Nice.
Genau. Ich wollte bin nach Düsseldorf und dann sind wir mit dem Zug und dann sind wir von da losgefahren.
Nach Holland.
Nach Holland, genau. Und haben da irgendwie ein Mittagspäuschen gemacht. Und ja, dann war es irgendwie so spät geworden. Ich hatte mit einem anderen Schnitt gerechnet und einer kürzeren Pause. Und dann war das eh nicht mehr notwendig, dass ich am Abend zu Hause bin. Und dann war es noch lang hell. Und dann habe ich gedacht, ach komm, fährst du auch noch bis Köln heim. Ja, aber grundsätzlich war das dann doch schon eher länger. Ja, also da kann ich jeden verstehen, der sagt so, auf so einen Mittwochabend ist das jetzt oder Mittwochnachmittag ist das jetzt nicht so die Tour, die ich plane. Ja,
ja, ja, da wäre noch wer anders, der sich auch so gedacht hat, ich fahre mit meinem Hollandrad da mit. Naja, nee. Ja, das E-Bike schafft eh nur 25 km/h, da wäre ich auch dann voll die Bremse gewesen und nach 50 Kilometern wäre der Akku leer gewesen. Nee.
Ja, aber das kann man ja auch durchaus mal planen, ne? Also vielleicht machen wir mal eine Working Draft
Radtour,
wo wir dann jede Person natürlich mitnehmen und da auch einen gesunden Schnitt für alle anpeilen.
Den Rhein runter, die Donau entlang.
Ja.
Ja. Hallihallo, hier ist nochmal der Shep. Ich wollte Werbung machen für ein weiteres Event und zwar eines, das sehr bald stattfindet, nämlich den Accessibility Club Summit 2026, der am Wochenende, den 9. und 10. Mai in Würzburg an der Technischen Hochschule stattfindet. Genau, organisiert wird der, wie gehabt, von Yoshi Kufal und Team sowie der Uni selbst. Und ich war letztes Jahr da, war sehr, sehr cool. Das Ganze funktioniert so, dass der erste Tag, also der Samstag, ist ein Barcamp oder sagen wir mal ein Hybrid-Tag. Es gibt einen vorgeplanten, kuratierten Konferenztrack und da gibt es noch zwei weitere, glaube ich, Tracks, die so Barcamp-Charakter haben. Man kann nur zu diesem Tag gehen oder man geht zu dem Tag am Sonntag. Der ist ein Workshop-Tag. Da werden allerlei Workshops angeboten. Ich hatte letztes Mal einen zu ADHS und Autismus gehabt und das war super, super interessant, weil das eben abseits des Üblichen ist, also nicht immer nur blind und taub und so, sondern solche Geschichten, also Neurodivergenz. Das gibt es diesmal nicht, dafür gibt es aber viele andere coole Workshops und sowohl das Barcamp oder die Konferenz als auch die Workshops sind mega günstig. Also ein Ticket kostet, glaube ich, mindestens genau 25 Euro und die Workshops, die starten bei auch 25 Euro für einen halben Tag Workshop oder eben 50 für einen ganzen Tag und man kann auch mehr geben. Genau, mir hat es super gefallen. Wenn ihr nicht könnt, dann könnt ihr das Ganze euch auch zumindest den ersten Tag gestreamt angucken. Das der Hauptraum, in dem also die vorgeplanten Talks, die jetzt schon feststehen, stattfinden, der wird gestreamt. Und wer unser ARIA Glücksrad hört, der kennt auch einen der Sprecher, das ist nämlich der Pavel. Also ich werde da sein, vielleicht versteckt es euch auch dahin, wäre cool. Und dann haut mich gerne an. Bis dann. Tschüss.